Existiert Gott wirklich? Und falls ja, denkst du, er widmet uns seine Aufmerksamkeit, während wir auf einem kleinen blauen Planeten durch den Weltraum rasen? Oder ist er eher ein abwesender Grundherr, der den Planeten vor langer Zeit anschubste und uns dann einfach vergessen hat? Heute schauen wir uns einen erstaunlichen Traum von einem alten König an, der einen verblüffenden Beweis für Gottes Existenz liefert und uns zeigt, dass uns dieser nicht nur bemerkt, sondern seine Hand die Geschichte bis hin zu einem unglaublichen letzten Ereignis lenkt. Also bleiben Sie dran, um von dem Traum des Königs zu hören, der damals schon führende Magier, Hellseher und Astrologen erstaunte und auch heutige Historiker zum Grübeln bringt. Ein Traum, der überzeugend rational zeigt, dass Gott nicht nur die Zukunft kennt, sondern uns diese auch offenbart hat. Sie waren zwei der größten Generäle der Geschichte und auch zwei unerbitterliche Gegner, der Herzog von Wellington und Napoleon Bonaparte. Aber zu unserer großen Überraschung hatten der Herzog von Wellington und Napoleon Bonaparte eine Menge Gemeinsamkeiten. Beide wurden auf einer Insel im Jahr 1769 geboren. Beide verloren ihren Vater in früher Kindheit und beide hatten vier Brüder und drei Schwestern. Beide besuchten zeitgleich die Militärschule in Frankreich. Beide waren hervorragend in Mathematik und beide wurden zum Oberstleutnant im Abstand von nur einem Tag. Und vielleicht das Wichtigste, beide bleiben in Erinnerung für das, was in der Schlacht von Waterloo geschah. Sie waren sich ebenbürtig, hatten ähnliche Hintergründe, eine ähnliche Ausbildung und sogar ähnliche Armeen. Aber Napoleon hat verloren und der Herzog von Wellington gewonnen. Fragen wir die Historiker, warum dem so war, werden sie uns auf eine Reihe von Dingen hinweisen. Zunächst einmal werden sie uns sagen, dass das Terrain, auf dem beide kämpften, Wellington bevorzugte. Er hatte also sozusagen den Heimvorteil. Zweitens, Napoleon rechnete nicht mit der preußischen Armee, die ihn 20 Kilometer umging, um dann dem Kampf beizutreten. Und zuletzt weisen Historiker darauf hin, dass Napoleon einfach nicht die gleiche Art an Mut und Energie besaß wie vor seinem Exil. Es gibt also viele Ideen zu Napoleons Niederlage. Aber in einer Sache sind sich viele Leute einig. Er hätte wahrscheinlich gewinnen können. Und somit würde die Karte Europas heute ganz anders aussehen. Dennoch, irgendetwas kippte die Situation eindeutig zugunsten von Wellington. Es war nicht nur die Strategie oder der Zufall, die Größe der Armee, Müdigkeit oder das Wetter oder sonst eine Sache. Es war vielmehr eine unsichtbare Hand, die sich weigerte, Napoleon gewinnen zu lassen. In Wirklichkeit geschah 2500 Jahre früher im Schlafzimmer eines alten babylonischen Königs genau das, was an jenem Tag den Ausgang in Waterloo bestimmen würde. Die Bibel spricht davon im Buch Daniel, Kapitel 2, Vers 1. Und im zweiten Jahr der Regierung Nebukadnezars hatte Nebukadnezar Träume, sodass sein Geist sich beunruhigte und er nicht mehr schlafen konnte. Es war mitten in der Nacht und der mächtigste Mann der Erde wachte plötzlich schweißgebadet auf. Sein Herz raste, sein Kopfkissen war pitschnass. Obwohl er schon viele Male auf dem Schlachtfeld war und die hässliche Realität des Todes gesehen hatte, bekam er nun Angst vor einem Traum. Er stieg aus seinem Bett und berief eine Notfallsitzung ein. Zu ihm kamen die vertrautesten Berater seines Imperiums, Männer, die behaupteten, sie können Gedanken lesen und die Zukunft voraussagen. Sie gaben sogar vor, die Geheimnisse des Universums zu kennen. Die Bibel fährt fort in Daniel Kapitel 2, Vers 2. Da befahl der König, man solle die Traumdeuter und Wahrsager, die Zauberer und die Chaldäer zusammenrufen, damit sie dem König seine Träume verkündeten. So kamen sie und traten vor den König. Da sprach der König zu ihnen: Ich habe einen Traum gehabt, und mein Geist ist beunruhigt, bis ich den Traum verstehe. Hierauf gaben die Chaldäer dem König auf Aramäisch zur Antwort: O König, mögest du ewig leben, erzähl deinen Knechten den Traum, so wollen wir die Deutung verkünden. Kein Problem, sagten sie. König Nebukadnezar, du erzählst uns einfach den Traum. Und wir sagen dir, was er zu bedeuten hat. Und als die Astrologen und Magier ihre Horoskope und Traumdeutungsbücher herausholten, merkte der König, dass etwas faul ist. Er wurde misstrauisch. Die Männer, die bisher die Angelegenheiten seines Königreichs führten, wissen vielleicht gar nicht, wovon sie reden. Somit weigerte er sich, ihnen den Traum zu erzählen, bestand aber darauf, dass sie ihn trotzdem herausfinden. Wenn ihr das seid, was ihr behauptet zu sein, sprach er, dann könnt ihr auch den Traum herausfinden und ihn interpretieren. Und wenn ihr das nicht könnt, lasse ich jeden einzelnen von euch umbringen. Ein kalter Schauer muss ihnen den Rücken hinuntergelaufen sein. In ihren Herzen wussten sie doch, dass ihre Bücher und Tabellen verlogen waren und diese keine Macht hatten, ihnen zu helfen. Keiner von ihnen konnte die Gedanken des Königs lesen und so Informationen beschaffen, die er verlangte. Also baten sie um mehr Zeit, aber Nebukadnezar war ihnen auf der Spur. Ihr belügt mich schon seit Jahren, nicht wahr? Mein Wort ist endgültig. Entweder ihr findet heraus, was ich geträumt habe und sagt mir, was es bedeutet, oder ihr werdet alle sterben. Aber das können wir nicht, Eure Majestät. Wir können nicht einfach ihre Gedanken lesen. Und so erzählt uns die Bibel die Geschichte in Daniel 2, Vers 10. Die Chaldäer antworteten vor dem König und sprachen: Es gibt keinen Menschen auf Erden, der verkünden könnte, was der König befiehlt. Deshalb hat auch nie irgendein großer und mächtiger König so etwas von irgendeinem Traumdeuter, Wahrsager oder Chaldäer verlangt. Es gibt auch niemand, der es dem König mitteilen könnte, ausgenommen die Götter, deren Wohnung nicht bei den Menschen ist. Hierüber wurde der König aufgebracht und sehr zornig, und er befahl, alle Weisen von Babel umzubringen. Weißt du, ich finde es sehr interessant, dass, wenn etwas Wichtiges den Lauf der Geschichte für immer verändert hat, die Hellseher und Astrologen vorher nichts davon wussten. Und glaub mir, auch wenn am Abend im Fernsehen die Leute auf übersinnliche Hotlines und Sterndeutungen treffen, weiß trotzdem keiner, was in der Zukunft geschieht. Wenn Gott etwas Wichtiges zu sagen hat, benutzt er keine Tarotkarten, Sternzeichen oder Kristallkugeln, sondern er kommt einfach und spricht es aus. Schau selbst, wie das funktioniert. Das zweite Kapitel von Daniel sagt, dass die sogenannten weisen Männer nicht antworten konnten. Daher ließ Nebukadnezar sie alle zum Tode verurteilen. Als man durch das Königreich zog, um alle Chaldäer und Weisen zu finden, wurde an die Tür eines hebräischen Gefangenen namens Daniel geklopft. Auch er galt als weiser Mann. Er hatte königliches Blut, war sehr intelligent und führte ein gottesfürchtiges Leben. 2 Jahre zuvor brachen Nebukadnezar und seine Armeen für einen Eroberungsfeldzug in den Westen auf. Als Teil ihrer Mission griffen sie die Stadt Jerusalem an. Sie belagerten und plünderten die Stadt und verschleppten viele von den heiligen goldenen Gefäßen des Tempels. Daniel, ein junger Königssohn, wurde gefangen genommen. So nahm man die Creme de la Creme der Jugend als Kriegsgeiseln mit nach Babylon. Dort wurde Daniel zu einem der Weisen des Reiches ausgebildet, um dem König zu dienen. Obwohl Daniel nichts vom Vorfall über den Traum des Königs wusste, kamen die Soldaten auch, um ihn zu holen. Denn er galt als weiser Mann. Aber Daniel war kein Betrüger, wie die anderen Weisen von Babylon. In Wirklichkeit war er ein zuverlässiger, echter Prophet Gottes. Er bat darum, den König persönlich zu sehen und bekam die Erlaubnis. Die Bibel sagt in Daniel 2, Vers 16, Daniel aber ging hinein und bat den König, ihm eine Frist zu gewähren, damit er dem König die Deutung verkünden könne. Aus irgendeinem Grund vertraute der König Daniel, vielleicht weil er sich in der Vergangenheit bewährt hatte. Jedenfalls bekam Daniel die Zeit, um die er bat. Also ging Daniel zurück zu seinen Freunden Schadrach, Meschach und Abednego, und sie knieten sich zusammen nieder und beteten um eine Antwort. Sie wussten, eine wichtige Sache würde Gott ihnen nicht verschweigen. Und so kam es auch. Gleich am nächsten Tag brachte man Daniel zurück zum König. Schau, was in Daniel 2, Vers 27 und 28 steht. Daniel antwortete vor dem König und sprach: Das Geheimnis, nach dem der König fragt, können Weise, Wahrsager, Traumdeuter oder Zeichendeuter dem König nicht verkünden. Aber es gibt einen Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart. Der hat dem König Nebukadnezar wissen lassen, was am Ende der Tage geschehen soll. Mit deinem Traum und den Gesichten deines Hauptes auf deinem Lager verhielt es sich so. Von diesem Zeitpunkt an sagt Daniel dem König etwas, das den Lauf der Weltgeschichte verändert hat. Es hat verändert, wie du heute lebst. Und tatsächlich ist es sogar der eigentliche Grund, warum Napoleon in Waterloo verlor. Die Bibel erzählt uns den Traum des Königs. Du, o König, schautest und siehe, ein erhabenes Standbild. Dieses Bild war gewaltig und sein Glanz außergewöhnlich. Es stand vor dir und sein Anblick war furchterregend. Das Haupt dieses Bildes war aus gediegenem Gold, seine Brust und seine Arme aus Silber, sein Bauch und seine Lenden aus Erz, seine Oberschenkel aus Eisen, seine Füße teils aus Eisen und teils aus Ton. Du sahst zu, bis sich ein Stein losriss, ohne Zutun von Menschenhänden, und das Bild an seinen Füßen traf, die aus Eisen und Ton waren, und sie zermalmte. Da wurden Eisen, Ton, Erz, Silber und Gold miteinander zermalmt, und sie wurden wie Spreu auf den Sommertennen. Und der Wind verwehte sie, sodass keine Spur mehr von ihnen zu finden war. Der Stein aber, der das Bild zertrümmert hatte, wurde zu einem großen Berg und erfüllte die ganze Erde. Plötzlich war Nebukadnezar ganz aufgeregt. Das ist es, Daniel. Ich kann es kaum glauben. Das ist genau das, was ich geträumt habe. Es war eine riesige Statue. Sie bestand aus verschiedenen Metallen. Der Kopf war aus Gold, die Arme aus Silber, die Schenkel aus Messing, die Beine aus Eisen und die Füße aus Ton. Dann flog ein riesiger Felsen aus dem Himmel und zerschmetterte die Statue in Stücke. Aber was in aller Welt hat das zu bedeuten? Was wir gleich lesen werden, beweist zweifelsohne, dass wir nicht allein im Universum sind. Schon tausende Jahre im Voraus prophezeite die Bibel den Aufstieg und Zerfall jedes dieser großen Weltreiche. Sie beweist schlüssig, dass nichts dem Zufall überlassen ist. Die unsichtbare Hand Gottes lenkt die Belange der Menschheit. Daniel spricht weiter zum König, in Kapitel 2, Vers 37 und 38. Du, o König, bist ein König der Könige, dem der Gott des Himmels das Königtum, die Macht, die Stärke und die Ehre gegeben hat. Und überall, wo Menschenkinder wohnen, Tiere des Feldes und Vögel des Himmels, hat er sie in deine Hand gegeben und dich zum Herrscher über sie alle gemacht. Du bist das Haupt aus Gold. Das goldene Haupt der Statue repräsentiert Nebukadnezar und das babylonische Imperium. Es war das größte aller Reiche, dekadent, buchstäblich durchtränkt mit Luxus und Gold. Doch das Oberhaupt aller Reiche existierte nicht für immer. Aber nach dir wird ein anderes Reich entstehen, das dem euren unterlegen ist. Die Geschichte zeigt, dass das babylonische Reich zerfiel, als die Meder und Perser 539 vor Christus die Stadt plünderten. Dabei spielte es keine Rolle, dass sie auf dem Schlachtfeld nicht so talentiert waren wie die Babylonier, denn eine unsichtbare Hand kippte die Waagschale zu ihren Gunsten. Wohin immer Gott die Geschichte lenkt, dorthin wird sie auch gehen. Und er hat ein ganz bestimmtes Ziel im Sinn. Die Meder und Perser, repräsentiert durch die Brust und Arme aus Silber, beherrschten den Nahen Osten bis 331 vor Christus. Dann zerstörte sie eine andere Armee. Und ein nachfolgendes drittes Königreich, das Eherne, wird über die ganze Erde herrschen. Das dritte Königreich, dargestellt durch den Bauch und die Schenkel aus Messing, war das griechische Imperium von Alexander dem Großen. Er war eines der größten Militärgenies aller Zeiten. Alexander schaffte es zu Fuß, 20 Millionen Menschen auf über 3 Millionen Quadratkilometern in circa 4 Jahren zu seinen Untertanen zu machen. Und das alles, als er 32 Jahre alt war. Er war einfach nicht zu stoppen. Denn die unsichtbare Hand Gottes ermöglichte ihm den Sieg. Aber auch Alexander fand 168 vor Christus ein Ende. Denn da zerstörte das 4. Imperium Griechenland. So sagte es die Bibel in Daniel 2, Vers 40 voraus. Und ein 4. Königreich wird sein, so stark wie Eisen, ebenso wie Eisen alles zermalmt und zertrümmert, und wie Eisen alles zerschmettert, so wird es auch jene alle zermalmen und zerschmettern. Nun, wenn du dich an den Geschichtsunterricht in der Schule erinnerst, weißt du bereits, welches Reich die Griechen besiegte. Es waren natürlich die Römer, das gleiche Imperium, das die Welt beherrschte, als Jesus geboren wurde. Sie waren noch grausamer als jede Armee, die diese Welt bisher kannte. Und sie zerstampften buchstäblich ganz Europa, den Nahen Osten, und unterwarfen alles, was sich ihnen in den Weg stellte. Der bekannte Historiker Edward Gibbons beschreibt Rom auf erstaunliche Weise in seinem Buch Verfall und Untergang des römischen Imperiums. Die Bilder aus Gold, Silber oder Messing, die dazu dienen sollten, die Nationen und ihre Könige zu präsentieren, wurden sukzessive durch die eiserne Monarchie Roms zerbrochen. Es scheint, als wäre Gibbons mit der Bibel vertraut, denn genau das sollte nach Gottes Aussage passieren. Er benutzt sogar die gleiche Wortwahl. Der Kopf aus Gold war Babylon, die Brust und die Arme aus Silber waren Medo-Persien, der Bauch und die Oberschenkel aus Messing waren Griechenland und das römische Imperium mit den Beinen aus Eisen stellte sie alle in den Schatten. Durch die unsichtbare Hand Gottes hatte niemand eine Chance gegen die römische Armee. Aber auch Rom würde scheitern. Höre mir jetzt bitte ganz genau zu, denn den wahren Grund, warum Napoleon nicht gewann, erfährst du gleich. Daniel Kapitel 2, Abvers 41 sagt, dass du aber die Füße und Zehen teils aus Töpferton und teils aus Eisen bestehend gesehen hast, bedeutet, dass das Königreich gespalten sein wird, aber es wird etwas von der Festigkeit des Eisens in ihm bleiben, gerade so, wie du das Eisen mit lehmigen Ton vermengt gesehen hast. Und wie die Zehen seiner Füße teils aus Eisen und teils aus Ton waren, so wird auch das Reich zum Teil stark und zum Teil zerbrechlich sein. Dass du aber Eisen mit Tonerde vermengt gesehen hast, bedeutet, dass sie sich zwar mit Menschensamen vermischen, aber doch nicht aneinander festhalten werden, wie sich ihr Eisen mit Ton nicht vermischt. Daniel erzählte dem König mehr als 1000 Jahre im Voraus, dass das weströmische Reich zerfallen und in 10 Teile zerbrechen würde, so wie die 10 Zehen an den Füßen des großen Standbildes. Und es geschah genau so, wie Gott es sagte. Denn die Stämme der Barbaren zwangen Rom 476 nach Christus in die Knie und das westliche Reich zerbrach in 10 Teile. Nicht 9, nicht 11, sondern genau 10. Die barbarischen Stämme, zumindest die, die überlebten, wurden zu den heutigen Nationen Westeuropas. Es geschah alles so, wie Gott es gesagt hatte. Und darüber hinaus verspricht die Bibel, dass die 10 Stämme sich nicht mehr miteinander verbünden, egal wie sehr sie es auch versuchen. Die große unsichtbare Hand Gottes gab den entscheidenden Ausschlag. Jedem, der versucht, das Weströmische Reich wieder zusammenzufügen, ist gesagt, sie werden nicht aneinander festhalten. Aus diesem Grund ist jeder Versuch, jedes Experiment, Westeuropa wieder zu vereinen, kläglich gescheitert. Die Königshäuser versuchten es durch Eheverträge, aber es funktionierte nicht. Der kriegerische König Karl V. hat es fast geschafft. Aber kurz vor der Wiedervereinigung Westeuropas brach eine Revolution aus und zwang ihn, auf den Thron zu verzichten. Ludwig XIV., der Sonnenkönig, versuchte Europa zu vereinen, aber übrige Länder schlugen zurück und der französische König wurde besiegt. Und dann kam Napoleon. Er dachte, nichts könne ihn aufhalten. Napoleon marschierte 1812 in Russland ein. Doch Gott wandte seinen Vorteil. Nicht die Macht des russischen Militärs war entscheidend, sondern allein die Macht Gottes. Es fing an zu schneien. Und von mehr als 600.000 französischen Soldaten, die nach Russland gingen, kamen 500.000 nie wieder nach Hause. Nach dieser kläglichen Niederlage und einem schmachvollen Exil zog Napoleon nach Waterloo. Und er verlor. Denn Gott sagte, niemand würde das Weströmische Reich wiedervereinen. Jeder, der es versuchte, ist gescheitert. Kaiser Wilhelm scheiterte, auch wenn er es hätte schaffen können. Hitler scheiterte, auch wenn es 1942 so aussah, als könnte er gewinnen. Sie alle versagten, weil Gott gesagt hat, sie werden nicht aneinander festhalten. Am Donnerstag, dem 23. Juni 2016, verblüffte das britische Volk die Welt mit ihrem Votum, die Europäische Union zu verlassen. Zum ersten Mal überhaupt stimmte eins der 28 Mitgliedstaaten der Europäischen Union für den Austritt. Die Entscheidung der Briten hat die Europäische Union destabilisiert und ihre Zukunft in Frage gestellt. Dies ist eine Mahnung, welche zeigt, wie ungewiss, instabil und geteilt Europa ist. So sehr sie es auch versuchen mögen, sie werden niemals das Weströmische Reich wieder unter eine Regierung bringen. Es wird nicht dazu kommen. Denn Gott sagte, sie werden nicht aneinander festhalten. Die Nationen Westeuropas werden geteilt bleiben, bis der Fels aus Nebukadnezars Traum kommen wird und die Reiche der Erde zerschmettert. Daniel 2, Vers 44 sagt, aber in den Tagen jener Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das in Ewigkeit nicht untergehen wird. Und sein Reich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird alle jene Königreiche zermalmen und ihnen ein Ende machen. Es selbst aber wird in Ewigkeit bestehen. Nebukadnezar, sagte Daniel, siehst du, was passieren wird? Eines Tages wird dein babylonisches Reich zerfallen und danach wird es drei weitere Reiche geben. Dann wird es eine Zeit der geteilten Reiche geben und schließlich wird Gott ein Königreich aufrichten, das für immer Bestand hat. Du und ich leben in der Zeit der Zehennägel, des großen Standbilds. Das nächste Ereignis in dieser Prophezeiung ist die Errichtung von Gottes Königreich. Das geschieht, wenn Jesus Christus wiederkommt. Beachte, was in Matthäus Kapitel 25, Vers 31 steht. Wenn aber der Sohn des Menschen in seiner Herrlichkeit kommen wird und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen. Vier Weltreiche. Und jedes einzelne von ihnen ist bereits Geschichte. Dann ein geteiltes römisches Reich, das uns heute noch ausmacht. Du und ich leben unter den letzten menschlichen Regierungen, die in Daniel Kapitel 2 beschrieben wurden. Das nächste Ereignis ist die zweite Wiederkunft von Jesus Christus. Der Fels der Ewigkeiten, der Eckstein, den die Bauleute verworfen haben, wird diesen Planeten mit seiner Herrlichkeit ausfüllen und sein eigenes Reich aufrichten. Nochmal meine Frage. Sind wir nur ein unbedeutender Fleck im Universum? Ganz und gar nicht. Gott selbst wird schlussendlich auf den Planeten Erde einziehen. Schau, was hierzu in Offenbarung Kapitel 21 und Vers 3 steht. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Es ist fast vorbei. Wir sind fast am Ziel. Und wenn du dir Sorgen über die neuesten Weltereignisse machst, dann hör auf damit, denn Gottes unsichtbare Hand ist immer noch am Werk. Ganz gleich, was passiert, nichts wird Jesus Christus davon abhalten, wiederzukommen. Er kommt, um sein Reich zu errichten, und du kannst ein Teil davon sein. Alle Kinder stellen diese Frage, wenn sie auf einer Reise sind. Sind wir schon da? Meine Eltern ließen mich auf bestimmte Orientierungspunkte achten. Gottes Kinder wollen ebenso wissen, ob sie schon da sind. Und als liebender Gott gibt auch er uns geschichtliche Orientierungspunkte, auf die wir achten sollten. Also lass mich dich fragen, da wir ja fast am Ziel sind. Bist du bereit? Hast du dein Leben mit Gott in Ordnung gebracht? Vielleicht fragst du dich, warum Gott sich um unseren kleinen, unbedeutenden Planeten kümmert. Aber vergiss nicht, er investierte unfassbar viel in unsere Menschheit. Er hat uns mit seinem eigenen Blut erkauft. Jesus selbst wurde einer von uns. Ein Teil unserer Menschheit. Es ist sein größter Wunsch, die weltlichen Regierungen zu beenden und sein eigenes Reich aufzurichten. Wenn du in diesem Königreich ein Bürger sein willst, dann festige doch jetzt diese Entscheidung und lass uns beten. Lieber Gott, so wie die Welt ist, spüren wir, dass uns die Zeit davonläuft. Wir sehnen uns nach Jesus, nach seinem Königreich, denn wir sind erschöpft von menschlichen Regierungen. Unsere Augen sind heute auf Jesus gerichtet. Wir wollen ihn besser kennenlernen und ihn mehr lieben. Leite uns, wenn wir das Wort Gottes studieren, damit wir bereit sind, wenn er kommt. Wir bitten darum, in Jesu Namen. Amen. Sei auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir auf eine weitere Reise des Lebens gehen. Bis dahin, vergiss nicht das ultimative Ziel deiner Lebensreise. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen.